Wir lesen nun ein Wort aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, die letzten Verse dieses Kapitels 32 bis 37. Apostelgeschichte 4 von Vers 32. Da berichtet Lukas weiter: Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Liebe Brüder und Schwestern, ich hatte mir ja, wie schon gesagt, vorgenommen, solange ich den Dienst am Wort hier noch ausrichten soll oder kann, möglichst fortlaufende Texte aus der Apostelgeschichte zur Grundlage der Predigt zu nehmen, außer es gäbe einen besonderen Anlass, einen anderen Text zu wählen wie Abendmahl oder besondere Festtage. Dabei wären wir jetzt bei dem Abschnitt angelangt, in dem kurz über das Gemeindeleben der Urchristenheit berichtet wird. Und zwar geht es jetzt in dem verlesenen Abschnitt im Besonderen um die urchristliche Gütergemeinschaft. Da ich nach Möglichkeit schon anfangs der Woche mit der Vorbereitung zum Dienst beginne, war ich am Donnerstag eigentlich überrascht darüber, dass in der Lesung der Losungen gerade dieser Abschnitt hier in der Apostelgeschichte festgelegt war. Und das sehe ich nicht als einen Zufall an. Sicher möchte der Herr uns durch diesen Textabschnitt heute Morgen etwas sagen. Aber fassen wir vorher noch kurz die Geschehnisse zusammen, die wir in den letzten zwei Betrachtungen über die Apostelgeschichte behandelt haben. Wir sahen, wie sich die Apostel nach der Heilung des Lahmgeborenen und der segensreichen Predigt des Petrus auf die hin sich auch noch zahlreiche Menschen bekehrt hatten, am nächsten Tag dafür vor dem Hohen Rat verantworten mussten. Die Obersten aber konnten ihnen wegen der Woge der Begeisterung der Menschen auf das Heilungswunder nichts anhaben. Sie bedrohten die Apostel und verboten ihnen in Jesu Namen weiter zu predigen, was die Apostel aber als unmöglich ablehnten. Trotzdem mussten sie dann doch entlassen. Die Apostel unterrichteten daraufhin die Gemeinde über die Geschehnisse. Und vor 14 Tagen hörten wir dann speziell, wie die Gemeindeglieder einmütig um Zurüstung zu Gott beteten. Sie nannten Gott Herrscher und sie beriefen sich auf ihn als den Schöpfer, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Dann beriefen sie sich auf den zweiten Psalm und setzten das dort Gesagte in Verbindung zu ihrer konkreten Situation. Sie wiesen darauf hin, dass sich in ihrer Stadt ein unnatürliches Zweckbündnis vollzogen hatte, dass sich der jüdische König und auch der römische Statthalter, die Heiden und auch die Israeliten, verbündet hatten gegen Jesus. Dass diese trotzdem tun mussten, was Gottes Hand und Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte, das sahen wir auch. Und dann baten sie Gott für die Apostel um Freimütigkeit zur Verkündigung und darum, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen Jesu. Das Resultat dieser Gemeindegebetsversammlung war dann schließlich, dass sich die Städte bewegte, wo sie versammelt waren und sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und das Wort Gottes mit Freimütigkeit verkündeten. Und nun folgt unser Text mit der Aussage, dass die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele war. Und das ging dann so weit, dass sie sogar alle ihre Habe miteinander teilten, also Gütergemeinschaft pflegten. Zuerst dachte ich, dass darüber eigentlich nicht viel zu sagen wäre. Denn diese Art und Weise, in einer Gemeinschaft zu leben, war eben für jene Zeit verständlich und die auch angebracht. Es war sozusagen ein urchristlicher Kommunismus, eine Art Urkommunismus, der hier gepflegt wurde, mit dem Bestreben, auch den sozial Schwachen in der Gemeinde zu helfen. Zu helfen, da es ja damals noch keine Sozialversicherung, keine Arbeitslosenversicherung und auch keine Rente gab. Ich kam aber dann doch zu der Einsicht, dass hier weniger auf Güter das Augenmerk gerichtet sei bei dieser Gütergemeinschaft, als auf den Begriff Gemeinschaft. Dieses Verhalten der Urchristengemeinde damals lässt uns zunächst mehr an den Begriff Familie und Familiengemeinschaft denken, als auf ein soziales Gemeinwohl oder Gemeinwesen, wie es vielleicht eine gut funktionierende Kommune oder ein soziales Staatsgebilde darstellen könnte. Diese Gemeinschaft, die hier gepflegt wurde, war, wie gesagt, eben mehr von der Art einer Familie, einer Großfamilie vielleicht. Die Gemeinde jetzt nach Pfingsten nahm mehr und mehr innerlich, aber auch äußerlich zu, sodass man schon mehrere tausend Mitglieder zählen konnte. Ihre erste Bewährungsprobe hat die Gemeinde bestanden. Auch eine uneingeschränkte Harmonie war ihr geschenkt. Lukas schreibt, die Menge der gläubig gewordenen war ein Herz und eine Seele. Es gab noch keinen Streit und keine Reibereien. Auch die Autorität der Leiter der Gemeinde, der Apostel, war unangefochten. Die Gemeinde selbst genoss sogar die Gunst des Volkes, die jetzt stärker war als der Zorn des Hohen Rates. Und letzter Ausdruck innerer Harmonie und echter Gemeinschaft kam in der Bereitschaft zum Ausdruck zugunsten der armen Mitchristen auf Besitz und die aus ihm entstehenden Vorteile zu verzichten. Denn, so heißt es hier weiter, auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Es gab ja schon lange Zeit vor Karl Marx solche Gedanken über einen Kommunismus, in dem alle gleich waren und gemeinsam an allem teilhatten oder haben sollten. In der Ethik des Aristoteles soll man schon als griechisches Gemeinschaftsideal eine Seele und Gemeinschaft am Eigentum der Freunde erwähnt haben. Solche oft wohlgemeinten Gedanken blieben aber meistens nur unerreichbares Ideal. Und wo man mit Gewalt sie durchzusetzen suchte, da arteten sie böse aus, indem, wie man ironisch dazu sagte, manche doch gleicher waren als die anderen. Es sollten alle gleich sein, aber manche waren gleicher. Nämlich die, die an der Spitze waren, die etwas zu sagen hatten, die in der Partei waren, die waren bevorzugt in jeder Beziehung. Außerdem gibt es da einen bedeutenden Unterschied zwischen dem, was man allgemein als Kommunismus versteht, und der Lebensweise, wie sie dort und damals in der Urgemeinde am Anfang praktiziert wurde. Denn das, was damals die urchristliche Gemeinde praktizierte, war völlig freiwillig. Und gerade dies konnte man in keinem Fall vom Kommunismus in der Sowjetunion, in der DDR und in den anderen Ostblockstaaten oder immer noch in Kuba, in China oder gar in Nordkorea sagen. Wo der Kommunismus herrscht, da gibt es nichts Freiwilliges. Kommunismus ist ein politisch-ideologischer Begriff. Seine Vertreter führen die Pläne und Absichten mit Waffengewalt durch. Und wer sich dem widersetzt, wird eliminiert. Der Kommunismus zwingt eine Gleichheit auf, und was das heißt, das habe ich ja schon erwähnt. Es gab zu Jesu Zeit auch eine besondere jüdische Glaubens- und Gütergemeinschaft, mit der man dieses Beispiel der Urgemeinde in Jerusalem gern verglich und meinte, dass die Gemeinde hier dieses Konzept übernommen habe, nämlich der Essener in Qumran. Wenn diese Fragen auch noch nicht ganz geklärt scheinen, ist doch sicher, dass die Essener gesetzlich zur Aufgabe aller Güter gezwungen waren, um der eigenen Vollkommenheit willen. Es gehörte zu ihrem religiösen Verständnis, sich unter dieses Muss zu stellen, wie es ja auch in den christlichen Klöstern üblich ist. Aber hier in der Urgemeinde war das nicht der Fall. Hier war es eine freiwillige Gleichheit und Freude daran und kein Zwang. Nichts wurde aus einem Geist der Furcht getan, weil vielleicht die Geheimpolizei zusah und man keine andere Wahl hatte. Nein, diese sogenannte Gütergemeinschaft der christlichen Gemeinde hier war das genaue Gegenteil eines aufgezwungenen Systems. Diese christliche Gemeinschaft, so hat es einer formuliert, war die Antithese zum Kommunismus. Denn hier wurde im Heiligen Geist verwirklicht und gelebt, was sonst überall durch Gewalt durchgesetzt wurde oder nur ein bloßes theoretisches Ideal blieb. Es gibt heute nur noch wenige solche Gemeinschaften, die diese urchristliche Praxis der Gütergemeinschaft pflegen, außer den Klöstern und protestantischen Gemeinschaften, die sich zu einer Art geistlichen Wohngemeinschaft zusammengetan haben. Aber auch hier ähnelt eben die Praxis mehr der Essener in Qumran als der Urgemeinde. Es gibt auch noch die Amish-Bibel, eine Art Mennoniten-Täufer mit kalvinistischem Hintergrund, die in Nordamerika leben, genauso wie die Hutterer, die heute noch mit etwa 15.000 Gläubigen ebenfalls in Nordamerika in 170 sogenannten Bruderhöfen auf diese Art leben. Beide Bewegungen entstanden Mitte des 16. Jahrhunderts in Europa. Die Triebfeder zu dieser urchristlichen Lebensweise war damals kein inneres Muss und keine Werksgerechtigkeit, sondern die Liebe. Ein Ausleger sagt dazu zu Recht, die Liebe ist die Grundfrucht des Geistes, das die Gemeinde umschlingende Band der Vollkommenheit. So war es also die Liebe des Christus als letzter Ausdruck einer inneren Harmonie und echte Gemeinschaft, welche die wohlhabenderen Mitglieder der Gemeinde dazu veranlassten, zugunsten der ärmeren Mitchristen ihren Besitz, je nachdem, wie eben Bedarf dazu vorhanden war, zu veräußern. Das Ausschlaggebende aber war hier wohl, dass Christus seiner Gemeinde in besonderem Maße den Heiligen Geist gab. Diese Menschen wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, sich so zu verhalten, wie wir es hier lesen. Denn der Geist bringt eine bestimmte Frucht hervor, wie die der eben genannten Liebe. Doch der Apostel Paulus erweitert diese Frucht in seinem Brief an die Galater weiter noch so, dass er sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Also alles positive Begriffe. Begriffe von Tugenden, die weltverändernd wirken, wenn sie vorhanden sind. Und genau das benötigt diese Menschheit in ihrer Traurigkeit, in ihrem Streit, in ihren Problemen und ihren Qualen auch heute. Und es hat wohl einer zu Recht gesagt, diese Welt benötigt keine Unterweisung, keine Aufklärung, keine Erziehung, keine Konferenzen, keine Beratungsgespräche, keine Kompromisse. Männer und Frauen benötigen Naturen, aus denen die Frucht des Geistes und die Fähigkeit, andere zu ertragen, erwachsen wird. Die Menschen in der Apostelgeschichte hier fingen an die Botschaft der Apostel zu glauben. Und so konnte das geschehen. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Sie waren nicht schon immer so gewesen. Sie waren vorher vielmehr streitsüchtig und neidisch gewesen. Aber jetzt waren sie, obwohl sie unterschiedlichen Nationen angehörten, verschiedene Muttersprachen sprachen und obwohl sie wie der Rest der Menschheit gewesen waren, zu einer Einheit zusammengeschweißt worden. Und danach hatten sie ein verblüffendes Verständnis gewonnen und Großzügigkeit und Liebe und den Wunsch gezeigt, einander je nach Notlage beizustehen. Dort war etwas von Selbsthingabe, von Selbstaufopferung zu sehen. Dort gab es Frieden und Gemeinschaft. Warum eigentlich? weil sie neue Menschen geworden waren. Sie waren keine Menschen, die sich bloß entschlossen hatten, die Lehre Jesu anzunehmen und anzuwenden. Sie waren wiedergeboren. Sie waren mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Sie hatten neue Naturen. Sie hatten neue Herzen. Sicherlich waren sie selbst auch über sich erstaunt und fragten sich, das ist also Christentum. Dieses Christentum tut das, was die Welt vergeblich zu tun versucht. Und woher kommt das? Das kommt daher, weil diese gesegnete Person, der Herr Jesus Christus, das in den Menschen wirkt. Wenn Männer und Frauen wiedergeboren werden, werden sie alle, weil sie alle von demselben Geist wiedergeboren worden sind und dieselbe Natur ererben, in einem neuen und eigenartigen Sinne eins. Zuallererst sehen sie sich selbst in einem ganz anderen Licht. Einst hatten sie sehr viel von sich selbst gehalten und waren sehr stolz über sich selbst. Aber als sie wiedergeboren wurden, veränderte sich das alles. Sie sahen nun, dass sie blinde und unwissende Narren waren. Ihr eigener schlimmster Feind. Aber wie gesagt, sie erkennen dies nur, wenn sie mit dieser gesegneten Person in Berührung kommen, die als Kind in der Krippe zu Bethlehem ins Fleisch gekommen war. Denn wer diesem Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht begegnet, wird gedemütigt und beschämt. Wie Saulus von Tarsus sehen sie, dass sie die größten Sünder sind. Auch wenn sie meinen, Gott gefällig zu sein und Gottgefälliges zu tun, sie sind darüber niedergeschlagen. Sie werden zu nichts. Sie sehen ihren Egoismus und ihre Egozentrik. Sie erkennen zum ersten Mal in ihrem Leben die Wahrheit über sich selbst. Das ist also eine ganz neue Sicht, die Menschen gewinnen können. Aber diese neue Sicht sieht auch den anderen in einem anderen Licht. Auch den anderen sieht man jetzt so, wie man selber ist. Vorher waren sie selbst immer im Recht, während die anderen meistens Unrecht hatten. Aber ein Christ sieht jetzt, dass ja alle im Unrecht sind. Dass ja eigentlich alle Narren sind. Alle liegen wir gleicherweise im Staub, im Schlamassel, in der Hilflosigkeit. Alle sind wir Geschöpfe Gottes und wurden geschaffen, um so zu sein, wie Jesus Christus war. Jesus lebte uns das wahre menschliche Leben vor, wie Gott der Schöpfer es gewollt hat. Ein solches Leben ist großartig und ist herrlich. Ein solches Leben lebt sich nicht für sich selbst. Es meint nicht, dass es alles für sich selbst beanspruchen muss, dass man sich alles erkämpft und ergattert, was dieses Leben einem bieten kann. Dass man mit dem Ellbogen den anderen wegschiebt und die Ansprüche des anderen missachtet. Jetzt, als sie Christen wurden, wurde ihre Sicht verändert. Christen betrachten deshalb ihre Nächsten als solche, die nun in der gleichen Gesellschaft mit ihnen leben. Sie stehen nun in einer Lebens- und Leidensgemeinschaft. Und sie wissen, dass sie nun nicht aus sich heraus das sind, was sie sind. Nein, sie sind alles nur aus der Gnade Gottes heraus. Lukas sagt hier, und große Gnade war auf ihnen allen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, schreibt deshalb der Apostel Paulus an die Korinther. Nichts gibt es nun, dessen man sich selbst rühmen könnte. Früher standen wir immer in Konkurrenz zum anderen. Wir argwöhnten, ob nicht der andere besser sei, intelligenter als wir. Wir mussten uns produzieren, uns in den Vordergrund schieben, um in einem besseren Licht zu stehen als der andere. Jetzt aber sehen wir, dass wir Bettler sind. Bettler sind wir, das ist wahr, so sagt es Luther. Wir haben überhaupt nichts, dessen wir uns rühmen könnten. Und dass wir jetzt anders sind, dass wir Christen sein dürfen, ist ja auch nicht unser Verdienst. Das liegt daran, dass wir alle Empfänger der Gnade Gottes sind. Und damit ist jeder Eigenruhm ausgeschlossen. Uns allen ist das gleiche Glück zuteil geworden. Wir sind alle eins und rühmen uns in demselben Retter. Wir blicken alle auf ihn, von dem Paulus sagt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Auch die Christen dachten früher alle, dass das Leben nur ein Zustand ist, in dem man essen und trinken und Geld verdienen und ausgeben müsse. Jetzt aber beginnen sie zu begreifen, dass sie alle Pilger zur Ewigkeit sind, die etwas Besseres suchen, dass sie Miterben derselben Verheißung sind und dass sie eine Stadt erwarten, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Sie wissen nun, dass diese Welt eine böse, eine vergängliche Welt ist, die sie ohnehin irgendwann verlassen müssen. Jeder, der ganz für diese Welt lebt, ist deshalb ein Narr zu nennen. Denn so wie unser Herr aus der Herrlichkeit in die Welt kam, ja durch sie hindurchging und in die Herrlichkeit zurückkehrte, sind auch wir alle von Gott in diese Welt gesandt. Wie Gesandten oder wie Botschafter in einem fremden Land ihr Land eine Zeit lang vertreten und dann wieder heimkehren. So sind auch wir nur Gesandte an Christi Stadt, die diese Welt wieder verlassen und in ihr Heimatland zurückkehren werden. Wir sollten diese Welt eben als Durchgangsstätte betrachten, eigentlich als ein Gastland, in dem wir immer Fremde sind und immer fremd bleiben. Warum sollten wir dann unseren Reichtum zur Schau stellen? Warum müssen wir überhaupt im Überfluss und unersättlich auf Besitztümer setzen? Warum müssen wir uns vor den anderen vortun? Dieses Leben und der materielle Besitz sind doch nur vorübergehend. Als Christen sind wir, ob arm oder wohlhabend, eins. Und wir alle bereiten uns für dieselbe ewige Heimat vor und freuen uns auf dasselbe herrliche Erbteil. Diese Christen hier in der Apostelgeschichte waren durch den Geist Gottes erleuchtete Menschen, die ihre Aufmerksamkeit auf die ewige Herrlichkeit richteten. Und deshalb sagte auch nicht einer, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Sie wussten, dass Jesus für sie alle eine Stätte bereiten würde. Und deshalb schauten sie nicht argwöhnisch aufeinander, wo einer besser, reicher, schöner und begabter als der andere war, sondern sie schauten wohlwollend aufeinander und liebten sich gegenseitig. Sie gehörten doch demselben Gott, demselben Vater, demselben Retter an. Außerdem waren sie auf demselben Weg nach demselben Land und demselben Erbe. Wie wir nun bisher gesehen haben, ist der Geist Gottes nicht nur für die Verkündigung des Evangeliums zuständig. Er gestaltet auch das Leben eines Christen. Es ist uns sicher groß und wichtig geworden zu sehen, dass hier im Heiligen Geist verwirklicht war und gelebt wurde, was sonst überall ein bloßes theoretisches Ideal bleibt. Lukas hat in seinem Evangelium mehr noch als die anderen Evangelisten gerade die gefährliche Macht des Mammon, des Besitzes, geschildert. Er berichtet uns zum Beispiel das Gleichnis vom reichen Thorn, der neue Scheunen baute, um all sein Korn unterzubringen und dann meinte, wohl und sorglos leben zu können. Doch dann, wir haben das schon in der Lesung zu Beginn gehört, konnte er seinen Reichtum wegen seines frühen Todes doch nicht mehr genießen. Lukas erzählt auch das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Und er stellt schließlich dem in Lukas 19 Zachäus gegenüber, einen reichen Zöllner, der nach seiner Begegnung mit Jesus sofort bereit war, das unrecht erworbene Gut vielfältig wieder zu erstatten und die Hälfte seiner Güter den Armen zu geben. Und nun freut sich Lukas hier, zeigen zu können, wie die urchristliche Gemeinde eine ganz andere Gesinnung an den Tag legte als die beiden erst genannten Reichen in seinem Evangelium. Und das Besondere hier war, wie bei Zachäus, dass es freiwillig und ohne Zwang geschehen ist. Es gab hier kein Gesetz, das alle zum Verzichten zwang. Für jeden blieb sein Besitz, seine Häuser und Grundstücke weiter unangetastet. Doch hier versteifte sich niemand auf sein Besitzrecht. Hier wurde nicht eine neue soziale Gestaltung versucht, nicht ein neuer Eigentumsbegriff gefunden. Hier wurde eine völlig neue innere Haltung eingenommen. Und diese Haltung wirkte sich in allen aus, sowohl in denen, die wie Maria, die Mutter des Johannes Markus, nach Apostelgeschichte 12 ihr großes Haus nicht verkaufte, sondern behielt, um es in anderer Weise für die Brüder nutzbar zu machen. Andererseits auch denen, die wie Barnabas hier im Vers 36 tatsächlich ihr Grundstück zugunsten der Gemeinde verkauften. Stehlin sagt sicher zu Recht, dass die hier gegebene Schilderung des Lukas ein Urbild, aber kein Vorbild sei. Damals in Jerusalem handelte die Liebe des Christus kraftvoll in ihrer akuten Lage. Schon in Apostelgeschichte 2 wird uns ja davon berichtet, wie die Jerusalemer Gemeinde in der Anfangszeit, weil sie eben so groß war, alles gemeinsam nützte und nach eben nach Bedarf privater Besitz zum Erhalt der Gemeinde veräußert werden musste. Jerusalem war eine Stadt mit einem sozialen Notstand, denn es gab kaum besondere Erwerbsquellen. So gab es dort viel Armut. Und sicher waren die Apostel nicht die einzigen, die ihre galiläische Heimat und mit ihr die Existenzgrundlage als Fischer aufgegeben hatten. Diese Gemeindeglieder mussten also von den anderen miterhalten werden, zumal alle in den ersten Wochen viel Zeit zum Bleiben in der Apostellehre, in der Gemeinschaft und in den Gebetsversammlungen verbrachten. Später in der paulinischen Gemeinden war das anders. Und darum hat Paulus das Vorbild von Jerusalem nicht nachgemacht, sondern seine Gemeinden ganz andere Regeln gegeben. Den Thessalonicher schreibt er zum Beispiel: Ich ermahne euch, eure Ehre darein zu setzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die, die draußen sind und niemand nötig habt. Ähnliches schreibt er auch im zweiten Thessalonicher Brief. Und dort finden wir zum Beispiel dann auch den Satz: Wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Aber die Not in Jerusalem hat er anerkannt und mit starkem Einsatz eine große Sammlung für die Urgemeinde betrieben. Denn das Urbild tatkräftiger brüderlicher Liebe bleibt ja auch für ihn in Geltung. Eine gesetzliche Nachahmung der Urgemeinde würde aber hier ein Missverstehen der Heiligen Schrift bedeuten. Aber diese brüderliche Haltung der Liebe in jener ersten Gemeinde Jesu ermuntert uns doch dazu, Gutes zu tun. Das wissen wir zum Beispiel aus Galater 6. Da sagt Paulus: Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute zu wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Oder in Hebräer 13, Gutes zu tun und miteinander zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Das soll allerdings nicht als Werksgerechtigkeit geschehen. Damit kann ich mir die Seligkeit nicht erkaufen oder verdienen, sondern das soll vielmehr als eine Tat der Liebe gelten. So dürfen wir auch das Opfer des Barnabas hier im Vers 36 und 37, der später zusammen mit dem Apostel Paulus auf Missionsreise gegangen war, sehen, als eine spontane Tat der Liebe. Wenn man nun den gesamten Abschnitt, den wir heute Morgen betrachtet haben, überblickt, könnte man meinen, dass der Vers 33 eigentlich nicht in diesen Bericht gehören würde, denn wenn da gesagt wird, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Davon war ja schon am Anfang des Kapitels die Rede. Wir hörten schon vor 14 Tagen, dass diese Botschaft vom Auferstandenen die Obersten von Israel so gestört hat. Es verdross sie nämlich, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Aber dazu sahen sich die Apostel gerade genötigt, von diesem einmaligen Geschehen immer wieder neu zu berichten. Lukas hat diesen Vers auch absichtlich in diesen Bericht eingewoben, So meint ein Ausleger, um deutlich zu machen, dass es sich nicht um eine soziale Erweckung handelt, sondern dass die Gütergemeinschaft eng verwoben ist mit der Verkündigung des Auferstandenen. Außerdem fällt auf, dass in jener frühen Zeit das Zeugnis der Auferstehung des Herrn Jesus offenbar noch den Aposteln vorbehalten war. Jenen Männern also, die den Auferstandenen gesehen hatten und von ihm gesandt worden waren. Solange sie noch zur Verfügung standen, kam ihnen nicht nur ein auf ihrem Ansehen beruhendes Vorrecht zu, sondern auch ein im Interesse an historische Zuverlässigkeit begründeter Vorgang. Diese Stellung wird auch von Paulus anerkannt, wenn er sich in Jerusalem mit den Aposteln über das Evangelium abstimmt. Das ist die Ansicht von Auslegern und das mag ja auch so stimmen. Ich meine aber doch, dass dieser Einschub vom Zeugnis der Apostel über die Auferstehung Jesu auch für uns heute noch richtungsweisend ist. Wie ich schon bei anderen Gelegenheiten sagte, ist auch heute noch die vorrangigste Botschaft des christlichen Glaubens das Zeugnis über Jesu Kreuzesleiden und über seine Auferstehung. Die Auferweckung Jesu von den Toten ist ein einzigartiges Werk unerhörter göttlicher Kraft. So wie diese Kraft Gottes damals wirksam wurde, so ist sie auch heute noch erweckend am Werk, wo es bei einem Menschen zum Glauben an den Auferstandenen kommt. Wirklicher Glaube ist nach Epheser 2 ein mit Christus lebendig gemacht und mit ihm auferweckt werden. Und darum sollte natürlich auch die Verkündigung der Auferstehung mit großer göttlicher Kraft geschehen. Es geht da nicht so sehr um Lehre, als vielmehr um Kraft. Die Verkündigung der Apostel geschah so, wie es später Paulus, Silvanus und Timotheus in Thessalonich erfuhren. Unser Evangelium war bei uns nicht allein in Worten, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das ist die Art rechter Verkündigung in Jerusalem und in Thessalonich und an jedem Ort der Welt, also auch bei uns. Und das ist das, was wir heute brauchen, diese wirksame Kraft Gottes durch die Macht des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium ist die frohe Kunde von der Erlösung, die Gott in Jesus Christus gewirkt hat. Es ist alles andere als selbstverständlich. Es ist die Botschaft von dem Wunder, das kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist. Gleichzeitig ist es unser Evangelium. Das Evangelium also, das von Paulus uns, seinen Mitarbeitern, verkündigt wurde und das auch die Apostel dort in Jerusalem verkündigten, und das verkündigen auch wir. Eine Predigt kann niemals eine unbeteiligte Weitergabe an Heilstatsachen sein. Sie ist stets persönlich, denn sie ist Zeugnis. Es ist das Zeugnis, das die Apostel hier in unserem Abschnitt verkündet haben, nämlich das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und es spricht auch davon, was Gott auch an uns getan hat. So wie er Jesus von den Toten auferweckt hat, so hat er auch uns auferweckt. Das heißt wiedergeboren. Wie es Petrus in seinem ersten Brief sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichten Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Und weil das so ist, deshalb sagt Petrus weiter, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander von Herzen. Und das ist auch die Botschaft unseres Schriftabschnittes, die Botschaft von der ungeheuchelten Bruderliebe. Und was soll ich dazu sagen, liebe Brüder und Schwestern? Auch ich muss bekennen, was Paulus in einem anderen Zusammenhang sagt. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und das möge der Herr Jesus Christus bei mir und auch bei euch allen wirken und vollenden. Und sein Heiliger Geist wird das in uns schaffen, dessen bin ich überzeugt. Amen.